Liebe Taufgemeinde, liebe Himmelfahrtsgemeinde, wir hören heute Worte aus dem Matthäusevangelium. Das ist die letzte große Rede von Jesus. Nicht direkt vor der Himmelfahrt, sondern direkt vor Karfreitag, vor Ostern, vor der Kreuzigung. Aber es geht in der Rede um die Himmelfahrt eigentlich. Denn Jesus ist der Menschensohn und er fährt zum Vater. Das heißt, er setzt sich zu seiner Rechten auf den Thron der Herrlichkeit. Er ist wieder der König, der alles im Blick hat. Unser Blick wird geschärft dafür, dass Jesus auch einmal wiederkommen wird und auch sein Weltgericht. Das ist ja vorhin gerade bei der Taufe im Glaubensbekenntnis gesprochen. Er sitzt zur Rechten Gottes und von dort wird er wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist ja der aktuelle Status von Jesus. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er sitzt nicht faul rum, sondern das heißt, er sitzt auf dem Thron, er ist der König. Er ist der, der regiert, der uns nahe ist. Und das, was vor uns liegt, er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Himmelfahrt ist dafür die Voraussetzung. Und darum heute dieses Wort aus Matthäus 25, 31 bis 46. Ich wurde vor zwei Wochen in den Hauskreis eingeladen und da wurde dieser Text sich gewünscht und da gehen wir heute nochmal darauf ein. Da heißt es: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit, also Jesus, und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet, und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben? Oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich denn als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen? Oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich denn krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, ins ewige Feuer, das bereitet es dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten ins ewige Leben. Gott segne uns dieses Wort. Amen. Für manche eine bekannte Geschichte, ein bekanntes Wort, ein spannendes Geschehen, was hier Jesus sagt. Das Erste, was mir wichtig ist: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Unser irdisches Leben ist nur der Punkt, ab dem wir keinen Einfluss mehr haben auf unser Schicksal. Dennoch geht es nach dem Sterben weiter, so unser Glaube, ob wir wollen oder nicht. Und auch egal, ob wir davon wissen oder nicht, es gibt ein Leben nach dem Tod. Und dafür hat mein Leben hier auf der Erde Relevanz, eine Bedeutung. Es geht hier um ein gelingendes Leben oder nicht. Es geht um Sein oder Nichtsein. Es geht um Gottes Nähe und Ferne. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben, um Segen und Fluch. Es wird dir ziemlich deutlich gemacht, es ist nicht egal, wie du lebst. Es ist nicht egal, was du machst. Es kommen nicht einfach alle automatisch in den Himmel. Himmelfahrt, ja, ist für jeden da, aber nicht jeder wird in den Himmel fahren. Manche sprechen hier vom sogenannten doppelten Ausgang. Jesus nennt hier die Trennung von den Schafen und den Böcken. Der Hintergrund ist, dass damals in Israel die Ziegen und die Schafe gemeinsam tagsüber auf der Weide waren, aber nachts wurden die Ziegen von den Schafen getrennt, weil die mussten unterschiedlich in der Nacht aufbewahrt werden, sage ich mal. Es wird am Ende alles offenbar werden. Tagsüber leben alle zusammen, aber in der Nacht wird es geschieden. Für manche klingt das sehr klar und sehr logisch. Für andere ist es ein sehr hartes Wort. Was ist denn mit denen, die nicht die Chance hatten, von der erlösenden Botschaft von Jesus zu hören? Und ist Gottes Liebe nicht so groß, dass alle nochmal eine Chance haben, beziehungsweise dass sowieso alle in den Himmel kommen können? Das ist die sogenannte Lehre von der Allversöhnung. Es gibt dazu ein passendes Wort, ein Spruch, man weiß gar nicht mehr so genau, von wem der ist, vielleicht von Bengel, aber manche sagen auch von jemand anders. Da heißt es, wer nicht an die Allversöhnung glaubt, der ist ein Ochse, also etwas starr und kaltherzig. Wer aber nicht an den doppelten Ausgang glaubt, der ist ein Esel, also übersieht töricht die Wahrheit Gottes. Das ist eine große Frage. Und gut, dass ich und dass keiner von uns das entscheiden muss und wird. Gott ist Gott und ich denke, er wird es schon richtig machen, richtig gut. Ich selber kann halt nur sehen, was die Bibel mir deutlich macht. Und für mich ist die Bibel Leitlinie des Lebens. Das zeigt mir, dass es nicht egal ist, was ich auf Erden mache. Nein, es ist sogar enorm entscheidend. Meine paar Erdenjahre entscheiden über meinen Aufenthaltsort in der Ewigkeit. Und ja, es gibt ein Gericht, nicht nur das Mittagsgericht, sondern ein Gericht, ich werde mich einmal verantworten müssen für das, was ich getan habe. Und vor allem auch für das, was ich nicht getan habe. Das klingt drastisch, aber mich tröstet das auch, dass alle Ungerechtigkeit, die so auf Erden geschieht, und die passiert ja wirklich viel, leider zur Zeit wieder zu viel, alles Unrecht, alles Kriegstreiberei, alle müssen sich einmal dafür verantworten und werden noch einmal zur Rechenschaft gezogen. Alles Leid dieser Welt passiert nicht einfach so. Es kommt noch mal alles auf den Tisch. Das finde ich auch tröstlich. Eine Gerechtigkeit. Die spannende, wichtige Frage ist natürlich nun, was ist denn eigentlich der Maßstab? Was sind denn die Kriterien, die Bedingungen für diese Trennung? Wie komme ich denn nun dahin? Interessant ist, Jesus sagt ja, es geht nicht um was ganz Großes. Du musst nichts Bedeutsames machen, kein Megading. Du musst nicht die ganze Welt gerettet haben oder große Strukturen verändert haben. Nein, es geht um kleine, alltägliche, persönliche Taten der Liebe, um kleine, hilfreiche Zuwendungen. Es sind einfach schlichte Gebote aus dem Alten Testament. Jesaja 58 zum Beispiel, wo es heißt, brich dem Hungrigen dein Brot. Die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn, entzieh dich nicht. Nur eins fehlt dann dabei, das ist am Schluss und vielleicht sogar das Wichtigste, das Gefängnis. Jesus meint vielleicht damit auch, dass Israel selber gefangen war und befreit wurde und dass es auch das Schicksal der ersten Christen war, viele, dass sie ins Gefängnis kamen. Ja, und dass es die Aufgabe ja auch von Jesus war und ist, Gefangene zu befreien, psychisch Kranke oder psychisch Gefangene meine ich vielmehr, also auch vom Herzen, von Sünde Gefangene zu befreien. Interessant ist, wenn Jesus das aufzählt und die einen lobt und sagt, ihr habt das und das gemacht, und dann sagen die aber, Jesus, es ist ja schön, dass du uns hier lobst und so, aber ehrlich gesagt, wir wissen jetzt gar nicht, wann das alles passiert ist, wann haben wir das denn alles gemacht? Die haben das gar nicht gewusst, die das getan haben, denen ist das gar nicht klar. Und dann sagt Jesus den Schlüsselsatz, die Antwort des Königs, des Himmelfahrtskönigs. Jesus sagt, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Jesus sagt das auch an anderer Stelle ähnlich, Matthäus 10, wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und Lukas 10, wer euch hört, der hört mich. Es ist höchst spannend, Jesus identifiziert sich hier mit den Menschen. Also, was du dem und dem getan hast, sagt Jesus, das hast du mir getan. Was du deinen Kindern gesagt hast, das hast du letztlich auch mir gesagt. Was du über deinen Mann oder deine Partnerin gedacht hast, das hast du letztlich über mich gedacht. Wenn du den und den, den Nachbarn und den Kollegen angeschrien hast, dann hast du letztlich mich angeschrien. Wenn du jemanden verletzt oder angelogen hast, hast du mich verletzt, hast du mich angelogen, sagt Jesus. Wer sind aber eigentlich diese geringsten Brüder? Wer ist damit gemeint? Da geht es ja nicht nur um Männer oder irgendwelche Brüder, nein. Viele sagen, da geht es natürlich um alle Menschen. Klar, leuchtet ja ein, wir sollen alle behandeln, alle sollen gleich behandelt werden. Klar, das stimmt natürlich auf jeden Fall. Aber an dieser Stelle sagen auch manche Ausleger, hier geht es vor allem um den Jüngerkreis, um die Nachfolger Jesu, weil die Bezeichnungen Geringe und Brüder werden im Neuen Testament bei den Evangelien immer nur für die Jünger, für die Christen genannt. Das wäre ja dann auch ein Trostwort für diese. Also zu den Jüngern, wer euch was Gutes tut, der hat bei Gott was gut. Das heißt ja auch eine extrem hohe Würde und du stehst unter dem großen Schutz des himmlischen Vaters. Wir müssen das vielleicht auch nicht ganz im Einzelnen klären, wer damit gemeint ist. Ich denke, die Botschaft, die Zielrichtung ist klar und macht auch folgende Geschichte deutlich. Als einmal Mutter Teresa einen schmutzigen, auch stinkenden und von Krankheit entstellten Menschen liebevoll in den Arm nahm, da war ein Reporter, der gerade in der Nähe war und so einen kleinen Bericht gemacht hat, der war sehr beeindruckt und hat so gesagt, das würde ich nicht für 1.000 Euro tun, was Sie da machen. Mutter Teresa antwortet, ich auch nicht. Ja, wofür würden Sie es denn dann tun? Nicht für Geld, ich tue es für Jesus. In jedem der Menschen begegnet mir Jesus selber. Seine Liebe zu mir und den Armen bewegt mich, das zu tun. Was finde ich stark. Es bleibt wichtig, dass wir in Menschen, dass wir in Beziehungen investieren. Achte auf deinen täglichen Umgang mit deinen Menschen, mit deinen Mitmenschen, mit den Leuten, die dir anvertraut sind. Jesus ist im Nächsten. Jesus ist in deinen Mitmenschen. Die Liebe zu Gott und die Liebe zum Menschen werden miteinander verknüpft. Wenn mir das bewusst ist, dann verändert das meinen Blick und es verändert meine Worte, die ich sage und meine Handlung, die ich tue. Bevor ich etwas mache und mir das bewusst ist, dann gehe ich doch anders um mit meinen Kindern, mit meiner Frau, mit den Leuten. Dann werde ich respektvoller, liebevoller und wertschätzender reden und tun und denken. Ein Mensch hat eines Tages den Wunsch, Gott zu begegnen. Und Gott antwortet ihm, geht in Ordnung, ich komme morgen, mach alles bereit. Der Mensch trifft alle Vorbereitungen, scheut keinen Aufwand, keine Mühe. Am nächsten Tag schon morgen duftet alles herrlich, sauber, Kuchen, Süßspeisen, alles perfekt. Es kommt ein kleiner Junge vorbei, bittet um ein Stück Kuchen. Aber der Mensch versucht zu beschwichtigen, morgen, komm morgen nochmal, heute ist ganz schlecht, es geht nicht, heute kommt Gott zu mir zu Besuch. Er schickt den kleinen Störenfried weg. Aber Gott scheint es an dem Tag nicht so eilig zu haben. Er lässt auf sich warten. Mitten in diese erwartungsvolle, angespannte Atmosphäre platzt dann gegen Mittag ein müder Wanderer. Er hat Hunger. Nein, heute nicht, bitte nicht, sagt der Mensch. Weißt du, heute kommt Gott, das stört nur. Der Tag neigt sich dem Ende zu, Gott lässt immer noch auf sich warten. Als die Spannung schier unerträglich scheint, klopft ein verschmutzter Bettler an die Tür. Auch er bekommt die Abweisung. Bitte heute nicht, morgen, wenn du willst, komm morgen gern wieder, ja? Aber heute nicht. Gott wird jede Minute eintreffen. Aber Gott kommt nicht. Nicht an diesem Tag. Voller Zorn und Enttäuschung legt sich der Mensch schlafen. Am nächsten Morgen ist seine Wut immer noch nicht verraucht. Er überhäuft Gott mit Anklagen. Ist es zu viel verlangt, wenn du ein einziges Mal zu mir kommst? Da antwortet Gott, was willst du denn? 3-mal war ich bei dir, 3-mal hast du mich weggeschickt. Das ist auch ein super Punkt, den ich immer wieder hören kann. Gott begegnet mir am Nächsten. Ich kann den anderen anders behandeln, weil ich weiß, da steckt eine hohe Würde drin. Eine Gotteswürde. Die Frage, die aber noch bleibt, entscheidet sich daran das ewige Leben? Entscheidet sich daran mein Heil? Muss ich das alles perfekt abhaken, um gerettet zu werden? Manche haben da einen riesengroßen Druck. Das schaffe ich nicht. Und auch ich schaffe das nicht. Ich bin ja nicht perfekt. Ich bete sogar am Anfang den falschen Psalm. Ich kriege doch nicht alles perfekt hin. Wenn ich das schon nicht hinbekomme, dann doch schon lange nicht, dass ich immer mit allen perfekt umgehe und sie immer so liebe wie Jesus. Nein, das schaffe ich nicht. Muss ich ehrlich zugeben, da habe ich keine Chance. Manche bekommen dadurch Angst. Angst und werden unsicher, ob sie gerettet werden können. Das, was Jesus hier sagt, ist für uns auch ein Spiegel, dass wir erkennen, ja, ich schaffe das nicht. Ich bin nicht perfekt. Wir geben uns Mühe, unsere Kinder zu lieben und unsere Partner und so weiter und in der Gemeinde, ja, na klar. Und durch Gottes Kraft schaffen wir das auch hin und wieder, manchmal. Mal mehr, mal weniger. Aber immer? Nein. Ich jedenfalls nicht. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Rechtfertigung durch Jesus selber. Kein Mensch wird meiner Meinung nach durch gute Werke gerettet. Allerdings wird einer, der von Jesus gerecht gesprochen ist, er wird gute Werke tun. Wenn ich genau nochmal hinschaue in diese Worte, habe ich gemerkt, Jesus trennt gar nicht Gute und Böse. Er trennt gar nicht die Leute, die es gut hinkriegen und die nicht. Er trennt die Schafe von den Böcken. Die Trennung folgt gar nicht nach Gut und Böse, sondern nach Schaf und Bock. Die Trennung folgt gar nicht nach den Taten, sondern nach dem Wesensmerkmal. Schafe, das sind in den Augen Jesu ja immer die, die seine Stimme kennen und ihm folgen. Schafe, das sind die, die in Jesus ihren guten Hirten erkannt haben. Wer also mit Jesus verbunden ist, der wird von Gott nicht mehr verurteilt. Da kann ich gewiss sein, dass Jesus auch zu mir ruft, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Es ist Himmelfahrt, Jesus, der Menschensohn, setzt sich zur Rechten des Vaters, um zu richten, um zu rechtfertigen. Und aus Dank, nicht um gute Punkte im Himmel zu sammeln, als Antwort darf ich und will ich und muss ich im Alltäglichen, im Kleinen, den Menschen, denen ich so jeden Tag begegne, dass ich sie so wie Jesus behandle. So wie ich Jesus behandeln würde, will ich meine Mitmenschen behandeln. Aus Dankbarkeit. Und Jesus ruft mir zu, immer wieder, kommt her. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Das erlösende Wort. Er erbt das Reich Gottes. Nehmt teil an Gottes neuer Welt. Diese Welt, die schon vor Erschaffung dieser irdischen Welt geplant und vorbereitet wurde. Kommt her, sagt Jesus, so wie unser Altarspruch. Kommt her zu mir. Einladung in die Nachfolge und Eingang am Himmelreich. Kommt her, das ist der Ruf von Gott. Er lädt uns immer wieder ein. Die, die schon Jahrzehnte in der Kirche sind und die, die vielleicht damit eigentlich gar nichts am Hut haben. Gott ist immer der, der mit offenen Armen dasteht und sagt, kommt her, ich habe euch lieb. Ich will euch Vergebung schenken und Kraft und Hilfe und will euch das ewige Leben, das Leben nach dem Tod eröffnen. Denn davon bin ich überzeugt, echtes Leben, echtes Glück, echtes Sein, Leben nach dem Tod ist immer nur in der Gemeinschaft mit Jesus und dem Vater zu finden. Kommt her. Amen.